Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Schon wieder so viel los gewesen, dass ich mich gar nicht erinnern kann, was genau los war. Aber zum Glück hat der Tennisprophet Andreas Thürieu genau aufgepasst in der letzten Woche. Servus, Andi.
Ja, servus, lieber Jens. Ja, ich habe genau aufgepasst. Ich habe aber auch ein bisschen Nachwirkungen gehabt von meinen Geburtstagsfeierlichkeiten. Aber ja. Ich bin sozusagen up to date.
Ja, ja, aber dir geht's nicht gut. Dir geht's nicht gut. Was ist passiert?
Nein, mir geht's schon gut. Ja. Oh ja. Mir geht's. Okay. Mir geht's gut, aber ich wollte gerade sagen, eingangs, weil ab einem gewissen Alter erzählt man es ja dann doch ganz gern. Also ich war geladen bei einer Gala zugunsten des Vereins für die Vera, also die Vera Russwurm, die macht eine Wohltätigkeits-Charity und um das abzukürzen, also alle mögliche Prominenz und angefangen von meinen Jugendidolen von Opus und so weiter. Und dann hat sich also abgegeben am Abend, dass ich vor der Bühne stehend mitgegrillt habe, Flying High, da hat es mir die Gänsehaut aufgerissen. Und das hat mich wiederum erinnert an deine unmittelbare Heimat, weil in Graz seinerzeit, bitte alle googeln jetzt auf YouTube, ja, da gab es einen Auftritt, wo Falco quasi als Ehrengast von Opus dann bei Flying High mitgesungen hat. Also ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Falco, es war wunderbar, es war wirklich. Und es hat halt gedauert bis in die frühen Morgenstunden. Deswegen, aber jetzt mittlerweile bin ich schon ausgeschlafen.
Der große Hans Hölzl.
Ja.
Wäre noch was gekommen vom Hans, glaubst du? Irgendwas Bahnbrechendes oder ja, hat er sich auserzählt gehabt eigentlich?
Also weißt du, das ist schön, dass du mich das fragst, das habe ich mir auch schon oft überlegt. Weil dieser Falco-Effekt geht ja quer durch viele, auch durch Sportlerschicksale, ne? So quasi, ja, was mache ich jetzt? Kann ich das überhaupt noch toppen, was ich je erreicht habe? Also dieser psychologische Effekt, siehe jetzt Dominic Thiem, ja, der natürlich nur mehr immer gemessen werden wird an diesem US Open-Erfolg. Und so ähnlich glaube ich, und so gut kannte ich den Hansi schon seinerzeit durch die U4-Geschichten und so, wo wir da immer beieinander waren und dann auch in Gas am Kamp mit Drehs und so, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Also, aber das war ein wahnsinnig sensibler Typ, der natürlich diese Rolle nur nach außen spielen musste, weiterspielen musste, die er selber kreiert hat. Und irgendwo erinnert mich das dann auch wieder, wie gesagt, in anderen Genren, so ein Schicksal, das muss schon wahnsinnig schwer sein, wenn du selber irgendwie immer, du bist dran, aber du kannst dich halt auch nicht zwingen, vor allem nicht bei so einem kreativen, fordernden Geschichte wie der Musik, dass du da jetzt irgendwelche im Vorhinein Hits aus dem Boden stampfst. Nicht? Und das war halt dann auch, glaube ich, dann irgendwie ist er auch ins Alter gekommen. Aber um deine Frage zu beantworten, also gegen Ende der Karriere, das Mutter der Mann mit dem Koks, naja, herzig, aber war damals dann typisch auch für das jugendliche Publikum gedacht, glaube ich, und da wollte er wieder ein bisschen polarisieren, aber das ist, ich glaube, die Höhen, die er vorher hatte, hätte er nicht mehr erreicht, wobei dann inzwischen, siehe Fendrich, ja, wiederum, wenn ein paar Jahre passiert hätte in Ruhe, hätte er ja die alten Hits wieder auflegen. Also, das ist dann der Vorteil in der Musik, der einem Tennisspieler nicht mehr erhalten bleibt, glaube ich.
Ja, wenn der Federer in 3 Jahren wieder Lust verspürt und die alten Hits auflegt, weiß ich nicht, ob er noch viel Turniere gewinnen wird.
Wahrscheinlich. Naja, er müsste schon. Er müsste dann mit Rafa auf Tour gehen. So.
Das ist wahr.
Mit anderen seiner Generation vielleicht ein bisschen. Und das dann auf Show mit ein bisschen Musik. Ich glaube, dass das sehr gut ankäme. Aber ja, in der Zwischenzeit hat das ja alles andere Ausmaße angenommen.
Naja, unvorsichtigerweise diesen Elvis-Film mir angeschaut auf Sky, bei Sky. Mhm. Und unabhängig davon, dass er mir nicht gefallen hat, aber was man natürlich schon gesehen hat, ist, wenn du jeden Abend, und der hat halt dann aufgrund seines Managers, der nicht gut wegkommt, mit Recht nicht gut wegkommt in dem Film, aber der muss halt jeden Abend in Las Vegas dann spielen, hat natürlich gutes Geld dafür bekommen, eigentlich, abgesehen davon, dass es ihm der Manager dann weggenommen hat. Aber dass du da immer rausgehst und immer deine Performance bringst, egal wie es da geht, und dass du dann immer den Hampelmann machen musst, das ist schon vergleichbar, finde ich, mit Sportlern. Und umso bemerkenswerter dann halt Leute wie der Djokovic oder wie der Nadal oder wie der Federer, die halt über Jahre im Grunde genommen bei jedem Turnier da waren und wenn sie mal nicht da waren, trotzdem die Partien gebogen haben. Das ist das, was halt bemerkenswert ist, finde ich.
Ja, das ist hochinteressant. Also ich habe jetzt auch die Gelegenheit gehabt, dann zu plaudern mit diesen Jugendidolen, die inzwischen, Freunde ist übertrieben, aber die also wirklich bodenständig, also mit dem Ewald Pfleger von Opus, mit dem Herwig Rüdisser, der diese Mörderstimme hat, ja, die markante, oder aber auch mit Kurt Gober. Der Gober ist der Motorboat, Motorboat. Nur zur Not, also wer sich noch erinnert. Ist auch ein enger Freund dieser ganzen Clique und die haben natürlich alle den Team thematisiert und auch eben das, was wir zwar jetzt reden, und damit hast du voll nicht ins Fettnäpfchen getroffen, aber du hast jetzt voll ein Thema aufgemacht, das sehr interessant wäre zu diskutieren, auch eben aufgrund dieser psychologischen Parallelen, quasi aber doch, wenn wir ehrlich sind, die Geister, die ich rief, mit denen umzugehen, sich nicht dann zu beschweren, dass das heute halt jetzt zu arg und ich muss ja jetzt jeden Tag, sondern das wollte ich, ja, und dann bin ich wieder dabei und da hast du jetzt natürlich vollkommen was Großartiges gesagt, das ist, glaube ich, den Leuten gar nicht klar, wodurch diese Ausnahmestellungen dieser 3-4 Spieler, die eben jetzt über 1,5 Jahrzehnte oder länger mehrheitlich wichtige Turniere gewonnen haben, eigentlich zustande kommt, nämlich dadurch, was du sagst, dieses tägliche und sei es nur ein 250er, aber du musst dort gewinnen, du musst. Und das ist eben jetzt auch etwas, ein Unterschied, jetzt komme ich endlich langsam wieder zurück, aber durch diesen psychologischen Aspekt, wenn ich mir anschaue jetzt, wo läuft denn das Radl der Zeit schon langsam ab, bei einem Wawrinka. Schau dir diese Freude an, die der hat, ja, gegen den Gasquet, der gleich alt. Das sind Spieler, die eigentlich, wo du sagen musst, die müssten ja so einen Druck haben, weil die haben fast keine Zeit mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Warum? Die lieben das, was sie tun, dermaßen. Die sind so mit Leidenschaft dabei. Erstens einmal siehst du das, ja, in der Performance. Und da geht's dann nur noch quasi im Sinne eines Zen-Meisters. Also nicht die großen Zen, ja, sondern Zen-Meisters. Da gab's übrigens ein super Buch für die Insider, weil ich mich ein bisschen auch mit Sportpsychologie auseinandersetze, von Timothy Galway, das heißt The Inner Game of Tennis, also quasi Zen-Tennis genannt, ja. Und da geht es darum, eben immer nur im Moment zu sein und die Freude am Spiel sozusagen zu genießen. All das, was wir sagen, aber wie schwer das ist, wissen wir auch selber alle, ja. Aber jetzt kommen wir langsam mit dem Thema wieder zurück, eben ins Tennis, auch aus psychologischer Sicht. Und was ich sagen will, es ist dann halt ein Riesenunterschied, wenn du siehst derzeit einen Schwarzmann, der in einer Krise steckt, einen Dominic Thiem, der bemüht, aber immer noch weit unter der Form ist. Aber da muss man schon mal psychologisch davon ausgehen, da gibt es auch diesen klugen Spruch, ja, du gewinnst oder du verlierst im Kopf, und zwar schon vorher, ja. Wenn du dich damit beschäftigst.
Ja, und man muss natürlich schon auch der Fairness halber sagen, dass der Dominic über so viele Jahre in den Top 10 war, ist natürlich auch eine grandiose Leistung. Also überhaupt, und auch der Zverev, ich finde, der Zverev in Deutschland wird da komplett unterschätzt, was der geleistet hat, weil er halt beim Grand Slam Turnier noch keinen Titel geholt hat, aber auch die Konstanz von Dominic war ja auch überragend, aber diese 10% oder 8% oder 3% mehr, die dann Federer, Nadal und Djokovic immer noch hatten, das ist schon beeindruckend.
Ja, und ich finde es aber trotzdem, es ist, da geht sehr viel im Kopf, da geht sehr viel über Vorbereitung, ja. Und da geht sehr viel im täglichen Prozess. Ja. Wie geht der ins Training? Der freut sich auf jedes Training, auch wenn ihm alles wehtut. Ja. Bei anderen habe ich den Eindruck, wie gesagt, es ist nur ein Eindruck, der freut sich nicht, sondern der steckt jetzt fest. Ich will nicht sagen, er fürchtet sich, aber der zweifelt sichtlich und er tut es meiner Ansicht nach noch unglücklich, sogar selber in Interviews verstärken, indem er dauernd erzählt, es fehlt ihm die Überzeugung. Naja, was kann dann auch ein Herr Montero, der vorher auch nichts gewonnen hat, und jetzt sind wir bei dem Spiel, das wir wahrscheinlich noch besprechen wollen, erste Runde Rio, sie denken, na Gott sei Dank, der ist im Brunnen, den schlage ich heute.
Ja gut, da ist der Montero, wenn wir das kurz ansprechen wollen, außerkommen, wie wenn er Stierblut getrunken hätte. In einer Art und Weise heiß den ersten Satz gespielt und da hat er den Dominic schon kalt erwischt, der ja, das war früher mal, ganz in der Anfangszeit, hat er immer gesagt, langsamer Starter, dann zwischendurch, als er seine beste Zeit gehabt hat, war es vielleicht nicht mehr so. Jetzt ist natürlich nicht von Vorteil, wenn man den ersten Satz nach 24 Minuten 6-1 verliert. Und dann waren aber genug Chancen, da finde ich schon, dass er das Match gewinnt auch. Ja, dass er es dann nicht gewinnt, im Tiebreak im dritten Satz verliert. Ja, ob das ja hängt wahrscheinlich mit der Überzeugung auch zusammen. Früher mal wäre er reingegangen, das Tiebreak gesagt, okay, das gewinne ich jetzt.
Also ich habe mir das auch ganz genau angeschaut. Also ich meine, ich wollte schon schlafen gehen bei 1-6 und dann habe ich gedacht, das wäre gegessen. Ja. Und dann langsam, das muss man ihm zugute halten, da hat er sich nicht hängen lassen. Ich habe mir gedacht, bumm, der wird da abgeschlachtet, also jetzt ist es vorbei. Aber er ist nicht hängenden Kopfes, er hat es versucht, das hat man gesehen. Und trotzdem, es fehlt irgendetwas. Das äußert sich eben dann auch körpersprachlich. Ne? Da und dort der Ungeduld, da und dort der Geschichte. Das, egal, also er kommt dann in den dritten Satz. Und der gipfelt dann in einem spannenden Tiebreak, dass das auswärts natürlich in Brasilien mit der Mentalität und mit dem Power des Volkes sozusagen fast der einheimische Favorit gewinnen muss, ist klar, aber da wiederum war mir auch klar, also je enger es wurde, umso mehr hat der Team auf mich den Eindruck gemacht, eben wieder auch aufgrund körpersprachlicher Beobachtungen, naja, wenn es eng wird und das Wort eng ist knapp am Wort Angst irgendwie anzulehnen, ja, also da, das hat mir eher in die Richtung gewirkt, ja, und der andere war auch nicht locker, aber der hat halt dann die paar Sachen besser gemacht. Wenn man auf die Statistik schaut, muss man schon eines sagen, also dass man gegen einen Montero, nichts gegen ihn, aber so ein, wenn er Glück hat, beständiger zwischen, naja, ich glaube 70 und 100 Spieler, dann halt sowohl bei der Aufschlagstatistik als auch bei der Return, als auch bei der Breakball-Auswertung hinten ist, das ist halt dann schon nicht sehr erfreulich.
Jo, ist jetzt ja schon eine Woche her, jetzt geht's weiter in Santiago de Chile für den Dominik, spielt er wieder gegen einen Lokalmatador, gegen Christian Garin, den ich ja ganz gut kenne, im Sinne von, den ich schon sehr aus der Nähe gesehen habe, nämlich weil er in München gewonnen hat, das Turnier, wo er auch den Zverev geschlagen hat, wieder, auch ein ganz komisches Spiel. In München hat der Zverev manchmal wirklich komische Spiele, so jetzt ist er gegen Rune auch. Ist nicht das Thema, ich bin gespannt, wie er sich da schlagen wird, weil der Garin ja auch noch nichts getroffen hat in diesem Jahr. Das muss man schon auch mal in aller Offenheit sagen. Und ja, du, wenn's der Dominik, solange es ihn gefreut, ich verstehe auch nicht die Leute, die sagen, er soll aufhören. Und warum soll er aufhören? Das habe ich bei Hermann Mayer schon nicht verstanden. Da hat sie immer gesagt, soll er aufhören, der Mayer. Warum? Solange es ihm Spaß macht und solange keiner besser ist von den Jüngeren. Und das beim Dominik gilt ja noch umso mehr. Wo sind denn die Leute, die ihn angeblich, das sagt ja niemand zum Glück, aber wo sind die Leute, die ihn verdrängen als Nummer 1 in Österreich? Also ich sehe keinen. Wenn man so schaut, der Ofner spielt natürlich manchmal gut, aber der ist ja so oft verletzt. Der Misolic letztes Jahr im Finale in Kitzbühel, aber tut sich auch extrem schwer. Der Dennis jetzt wieder operiert und länger weg. Juri auch komplett unkonstant. Das ist ja der Dominik der Einzige.
Ja, sicher. Ich meine, er hätte auch noch Zeit. Für mich der springende Punkt ist, und das kann er sich nur selber beantworten, ist, wie sehr will er es wirklich noch? Nämlich ganz, auch im Unterbewusstsein. Ja, redet er sich, oder wird ihm das vielleicht nur eingeredet, er kommt wieder dorthin und er ist sich selber gar nicht klar. Also für mich wirkt das ein bisschen so. Ja. Ich glaube auch nicht, dass ihm fad oder langweilig ist, aber natürlich auf der anderen Seite mit so einer Begeisterung und auch einer gewissen Lockerheit, Freude auch im Training, das fehlt mir alles irgendwo. Ja, jetzt kann man sagen, gut, war auch die letzten Jahre unter dem Günter Presnik nicht mehr der Fall. Ich glaube auch nicht, dass, also nichts gegen Günter, oder egal, ist jetzt nur eine Metapher, es hat ja auch mit dem Muster nicht funktioniert, weil der auch ein Alpha-Mensch war, der mehr oder weniger Befehle erteilt hat im Training. Also so kann man mit ihm nicht mehr kommunizieren, das will er auch nicht, aber er müsste sich halt einmal klar werden, apropos wollen, was will er wirklich und wie sehr will er das? Das sind zwei entscheidende Fragen. Und dann eben nicht zu sehr, das weiß man auch aus der Psychologie, dieses Ziel wieder unbedingt Top 10 und jeder redet, ich muss wieder dorthin, sondern eben wirklich sich auch Zeit lassen und mit kleinen Schritten immer nur im gegenwärtigen Moment zu schauen, okay, jetzt gewinne ich einmal so ein Tiebreak, mir das vorzunehmen oder auch, weißt du, was ich meine, wenn da dann der Knopf aufgeht und in diesem Prozess natürlich dann Spiele auch gewonnen werden, die jetzt auf das Messerschneide sind, ich glaube, dann geht es wieder in die Richtung. Nur solange dieser absolute Glaube auch an sich selber fehlt und das von Zweifeln sichtlich überschattet ist, da sehe ich wenig Land.
Bleiben wir gleich in Rio de Janeiro, wo Cameron Norrie am späten Sonntagabend gewonnen hat. Späten Sonntagabend wohlgemerkt europäischer Zeit gegen Carlos Alcaraz, der sich nicht mehr gescheit rühren hat können. Sag du zuerst was zum Alcaraz. Ich habe auch ein paar Beobachtungen gemacht.
Ja, das ganze Turnier über ein spannendes Thema für mich. Ich habe mich vorher schon gefragt und auch gegen einen unserer Lieblingsstrategen, der allerdings auch keine Form mehr hat, das müssen wir ehrlich sagen, der Herr Fognini, der schon jetzt um die 80, 90 zurückgefallen ist, dass der den so quält, er kann das, ja, aber eben nur, wenn man ihn das machen lässt, ja. Und da habe ich mir schon gedacht, naja, der muss da irgendwann einmal müde werden, wenn ich jetzt gegen so spielt er durch, ja, diese Turniere und man weiß, wie anstrengend das ist und vorher eben noch keine dementsprechende Basis in den Knochen hatte. Hoffentlich zwickt es dann nicht irgendwo, so wie es dann im Finale offensichtlich passiert ist. Nichts gegen die Leistung vom Herrn Norrie, aber noch einmal, er hat sich ja dann auch später schwer getan, sei es gegen einen Nicolas Jarry, den ich sehr mag, oder sei es, ich glaube, davor noch einmal auf 3 Sätze. Das ist halt irgendwann einmal, geht es dann nicht mehr trotz seiner Jugend. Ja? Und da muss man halt dann sagen, einerseits bewundernswert für die Moral, andererseits muss so ein Spieler wahrscheinlich dann auch halt einmal schauen, dass er sich jetzt nicht zu sehr verausgabt. Trotzdem immer noch eine super Leistung. Er hat diese Spiele gewonnen bis dahin. Im Finale dann offensichtlich, ja, ein bisschen die Verletzung. Andererseits, ich möchte auch den Norrie, Entschuldigung, nicht kleinreden. Im Gegenteil, ich möchte es einmal herausstreichen, weil wir immer auch gesagt haben, auf Sand ist der nichts. Also der ist sehr wohl jede Woche da auch sehr, sehr gut dabei und der hat halt letztlich mehr Stehvermögen gehabt. Deswegen. Und ich finde, er hat auch gut gespielt. Dass das sehr spannend war dann unter diesen Umständen, ist was anderes, dass der Alcaraz nicht jedes Mal so ein Spiel wenden wird können, ist auch klar. Und irgendwann einmal verlierst halt dann so eine Partie. Aber ich finde trotzdem, also für sein Gesamtcomeback sehr, sehr gut. Wie gesagt, vom Mindset her spielerisch noch nicht so, obwohl er dann natürlich auch immer wieder, man darf sich nicht täuschen lassen durch diese Kurzzusammenschnitte, wo natürlich, ich hätte ja gerne mal, das haben wir schon immer gesagt, beim Fernsehen haben sie gesagt zu mir, und ich wollte es, habe Spaß aber gemacht, einmal die schlechtesten Bälle des Spiels, habe ich mir aufgeschrieben, und das zusammenschneiden auf 3 Minuten und das in einem Kurzsport zeigen, ja, Ausnahme, ich weiß nicht mehr, Peter Feigl gegen Hans Kari zu meinen Beginnzeiten, also das waren so immer, auch im Bauernpeter, da haben wir so viel blädelt, man müsste mal wirklich, da ist das Gegenteil der Fall, das wollte ich damit sagen, da ist natürlich immer nur die Brillanz, das ist ja auch, was die Leute täuscht, weil ich glaube nicht, dass sehr viele live das Teamspiel gesehen haben werden, aber die schauen sich dann natürlich an, die 3 bis 5 Minuten, wenn überhaupt. Das ist doch eh super, ist eh alles wie früher. Naja, gut, da sind die 3 Rück- und Longline-Bretter hintereinander fahren, da denkst du, sensationell, aber das dazwischen siehst du nicht. Ne? Und das ist halt dann schon ein täuschender Effekt. Aber jetzt habe ich genug geredet, bitte erzähl mir du deine Eindrücke. Ich glaube, Alcaraz war thematisiert.
Naja, ich habe viel gesehen vom Match gegen Lajovic, dass der Lajovic gewinnen kann, vielleicht sogar muss.
Bin ich bei dir.
Ja, wo der Lajovic super gespielt hat und was da auffällig war, also die Rückhand von Alcaraz, boah, da waren Schwächen dabei. Die Vorhand ist natürlich grandios, wobei er da auch im Finale dann, weil du sagst, die schlechtesten Ballwechsel, wie viele Misshits dabei waren, auch auf der Vorhandseite, das war schon Wahnsinn. Aber natürlich, wenn er sie trifft, die Vorhand, das hatte ich schon wieder vergessen, wie gut diese Vorhand ist, wenn sie der Alcaraz trifft, die ist so heavy und so lang und das ist schon gut, aber die Rückhand, boah, das war enorm schlecht eigentlich gegen Lajovic, der da beim Matchball, glaube ich, wo er eben den Ball hinspielt oder wo es war, glaube ich, Einstand, wo Alcaraz am Netz vorne steht und der spielt ihn genau nochmal in den Schläger rein. Ja, und das ist natürlich bedenklich, dass der jetzt schon wieder verletzt ist. Ich glaube, es wäre blödsinnig, wenn er jetzt da wirklich in Acapulco spielen würde. Weiß man jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht, ob er schon rausgezogen hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das macht. Weil, warum spielt erste Runde gegen McDonald? Das ist ja auch kein Nasenbohrer, hat Nadal geschlagen bei den Australian Open. Und es ist schon bedenklich, wenn jemand, der so jung ist, so oft aussetzen muss. Also das schwierige Geschichte. Aber trotzdem, was mir halt getaugt hat, dass ich wieder daran erinnert worden bin, es ist schon ganz speziell, wie der den Ball trifft. Also noch hat er nicht rausgezogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Game McDonald, erste Runde.
Ja.
Wie er sich halt auch bewegt und Defensive spielt, das ist schon grandios. Überhaupt keine Frage.
Ja. Und dann auch, man darf ihm nicht absprechen, auch ein strategisches Geschick, finde ich. Ja. und auch ein intuitives Tennis, das so vielleicht gar nicht rauskommt, aber eben durch diese vielen, vielen Stops, vermehrt mit der Vorhand, die so wunderbar angetäuscht sind, dass die der andere kaum noch da rennen kann, wie es dann auch meistens der Fall ist. Und wenn, kommt der Lobball drüber oder kurz groß, irgend so was Feines, also sieht man schon, was der auch für ein Händchen hätte, wenn er sich da mehr gehen lassen würde. Aber ich glaube, das andere möchte ein bisschen relativieren. Also ich glaube schon, dass er da selber schuld, dass das nicht jetzt eine generelle Verletzungsanfälligkeit ist, sondern halt nach einer langen Pause vielleicht auch zu sehr mit dem unbedingten Willen, den er ja ausstrahlt und mit all dieser Begeisterung und Leidenschaft, jetzt walzt sich wieder alles nieder, der einfach übersehen oder Mann übersehen hat, ja, dass da ja dann auch was zwicken könnte. Und dass in dem Alter, glaube ich, noch nicht das Bewusstsein herrscht wie bei einem Nadal, dass der halt dann, wenn es wirklich sein muss, ja, einfach rauszieht. Also das wäre jetzt, finde ich, das Glückste, einmal eine Woche Pause zu machen, weil ich muss jetzt da nicht unbedingt, bevor ich 20 bin, ein zweites Mal Nummer 1 der Welt sein. Also das wären so für mich diese Überlegungen am Rande. Ja. Werden wir eh sehen, aber ich glaube auch, es wäre vernünftiger, das einmal jetzt nicht zu spielen.
Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, mehr gesehen, einfach weil die Tageszeit besser gepasst hat und weil halt das Turnier auch deutlich besser besetzt war, habe ich von Doha, du sicherlich auch, Andy. Daniil Medvedev gewinnt das Endspiel gegen Andy Murray, 6-4, 6-4. War ein bisschen knapper, fand ich, als das Ergebnis hergibt. Andererseits muss man natürlich sagen, Medvedev hat zweimal mit einem frühen Break geführt. Also ist das 6-4, 6-4 dann auch wieder gerechtfertigt. Was hast du, wie es so schön heißt, was hast du mitgenommen aus Doha?
Im Vorfeld einmal, dass ich nicht ganz daneben war mit dieser Emirate-Einschätzung. Ja. Du natürlich hattest wohl recht mit
Asien.
Ja, mit Asien, aber es stand dann dabei, zu meiner Verwunderung, dass
das geologisch zu Afrika gehört, ja, glaube ich, war es, oder? Geografisch genau, zu Asien und geologisch genau, zu Afrika.
Und auch kulturell. Also das sind natürlich dann Dinge, das habe ich so noch nie gehört, aber also ganz, man möge mir verzeihen. Du hast natürlich wie immer
Ein bisschen recht gehabt, wie immer.
Ja, rechter als ich gehabt, wenn man sagt. Ich habe nicht ganz links gehabt, aber gut, das war mir der erste Gedanke, der mir dazu kam. Und dann natürlich muss ich jetzt schauen, warte mal, ich habe mir es eh heraus fotografiert. Ich bin aber schon in Dubai, wo die Damen gespielt haben. Jetzt komme ich nachher, natürlich, hast du gesagt Doha, gell?
Ja, Doha-Männer.
Doha war natürlich ganz fein, wiederum. Aus der Sicht des Andy Murray, der natürlich von der ersten Runde an Bitte, ich glaube gegen Zverev, wenn ich nicht ganz...
Na, Sonego war erste Runde Matchbälle abgewehrt. Sonego erste Runde Matchbälle abgewehrt.
Ja, das war's, genau. Sonego, dann irgendwo unterwegs ein gewisser Müller, es kann nicht der Gilles Müller sein.
Das ist Alexandre Müller, französischer sure. Qualifikant.
Danke schön. Und dann unser Herr... Lehetschka. Das war dann das Meisterstück, wer es gesehen hat. Natürlich siehst du dann schon diese Moral und trotz seiner dauernden Jammerei und des Zwischenzeitlichen, also das habe ich eh schon oft gesagt, für mich ein Wunder, weil wenn du dich da in einer negativen gedanklichen Stimmung befindest und das auch so nach außen trägst und trotzdem dann gleich wieder fokussiert bist, ein paar Sekunden später, das ist für mich eine Riesenkunst und da war er halt anscheinend in der Situation jeweils dann cooler als der Herr Lehetschka. Ich weiß nicht, ob du das genau verfolgt hast.
Sehr genau.
Also ich hätte nie gesehen.
Ja. Der Lehetschka führt 5-4 im dritten Satz, hat 40-0 bei eigenem Aufschlag und hat das dann, ja, hat nicht konzentriert zu Ende gespielt. Und auch da wiederhole ich mich zum 26. Mal, genau das Gleiche ist ihm passiert letztes Jahr in Kitzbühel gegen Batista Agut. Weiß ich nicht, ob er da Matchspiele gehabt hat, aber jedenfalls hat er auch zum Match serviert. Und das ist eine ganz bittere Lektion, glaube ich, weil der Murray hat sich in dem Moment, hat er sich aufgegeben gehabt bei 0-40. Da hat er gewusst, jetzt ist es vorbei. Und dann hat er nochmal einen ganz kleinen Spalt, einfach ein bisschen unkonzentriert. Lehetschka, wir sehen ja gleich in ein paar Minuten nach unserer Ausstrahlung, spielt er gegen Zverev, den er geschlagen hat beim United Cup, spielt jetzt in Dubai gegen Zverev. Der Lehetschka, ich habe ihn unterschätzt. Ich habe zu Jahresbeginn bei diesem Tenniskongress dem Andi Fasching gesagt, ich glaube nicht an den. Der Andi Fasching hat zu mir gesagt, also ein Trainer beim Günther, er glaubt schon, er findet Lehetschka gut. Ich revidiere meine gesamte Meinung. Und was mir beim Lehetschka echt getaugt hat, war, dass der dann in dem Tiebreak, das sie gespielt haben, wo er noch einmal zwei Matchbälle gehabt hat, dass er dass er nicht zurückgeht. Na, stimmt gar nicht. Matchspiel hat er gehabt bei Murray Aufschlag und dann bei eigenem Aufschlag im Tiebreak dann nicht mehr. Aber dass der nicht zurückgezogen hat, dass er Aufschlag-Volley gespielt hat, so ist er dann auch der, so hat das Match dann auch verloren. Aber das hat mir getaugt. Der hat dann nicht weiter drüber nachgedacht, sondern hat offensiv gespielt und eben nicht das gemacht, was manche andere machen, wie das Zverev auch, wenn es eng wird, dass sie dann halt in erster Linie passiv spielen. Das hat mir getaugt, aber natürlich gibt es keinen Grund, Andy Murray nicht zu feiern. Großartig.
Ja. Na, ein Wort noch zum Lehetschka. Ich habe es eh auch schon ein paar Mal gesagt, den haben wir schon gesehen, auch der Gerhard Mandl und ich da bei dem Salzburg Challenger und schon vor 2 Jahren genau beobachtet und der Gerhard sagt zu mir, der wird einmal ganz ein großer. Sag ich, naja, 1,90 wird er nicht mehr werden mit seinen 1,72. Ein schlechter Scherz, aber ich weiß, was er gemeint hat. Ich war mir nicht so sicher wie der Gerhard, der dort natürlich offenbar das bessere Auge hat und da doch mehr Gespür für so einen Spieler. Und jetzt ist natürlich auch eines zu sagen, der ist ja auch noch wahnsinnig jung, ja, kann man sagen, passiert halt da und dort, aber da siehst du dann halt diesen Riesenunterschied, auch wiederum aus mentaler Sicht. Es ist allemal leichter, sich als Außenseiter zu fühlen und dort zu überraschen, als dann auf einmal so einen Großen zu haben, jetzt auch schon dazu zu gehören, die anderen kennen dich schon und das dann zu bestätigen. Ja, natürlich kann dir das passieren gegen Murray. Natürlich, ich würde mich jetzt nicht unterstellen, dass ihm da furchtbar die Muffen gegangen ist in den letzten Minuten, aber irgendwie hat er den Andy dann doch auch hineinkommen lassen. Ja. Was ich dann jetzt wieder, um auf den Murray umzuschwenken, schade fand, ist natürlich, dass so ein großes Märchen dann der Herr Medvedev nicht zulässt und zugelassen hat. Und ich finde auch ganz, ganz deutlich nicht.
Ja, schönes Turnier trotz allem. Mit einem verdienten Sieger, der jetzt 2 Turniere hintereinander gewonnen hat. Ich finde, er schaut schon langsam aus wie ja, irgendwer in der Spätphase. Wie Tovje Kleiner, wer sich erinnern kann. Der ganz normale Wahnsinn. In der Spätphase, so schaut Daniil Medvedev schon ein kleines bisschen aus. Verschnupft immer noch, nicht ganz so verschnupft wie in Rotterdam, aber jetzt spielt er auch in Dubai, hat er, glaube ich, einen Qualifier in der ersten Runde. Spannend, ich mag den Medi, finde ich schön, dass er gewonnen hat. Apropos Dubai, die Frauen noch, Andi, die Frauen.
Das ist ein lieber Vergleich gewesen, Jens, weil da mir fällt schon wieder die Musik ein. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der richtig lag. Ich weiß nicht, muss nachschauen, wer da gesungen hat. Ganz eine bekannte Band hat dort ein, 2 Hits gehabt bei dieser Geschichte mit dem Tobi Kleiner. Das ist ein netter Vergleich.
Ja. So, ja, irgendwie die Frau.
Dieses zerraufte Haupthaar.
Genau. Und wo er sich auch nichts mehr schert. Ist ihm wurscht. Ja, er hat jetzt einfach zerrauft. Er hat sowieso schon ein bisschen Geheimratsecken, sehr früh in seinem Leben. Dafür kann er nichts. Aber ich liebe den Media.
Ja, ein früher Geheimrat. So, jetzt schauen wir noch schnell nach Dubai, ins andere Emirat, wo die Herren schon die Woche davor zugange waren.
Nein, wo die Herren jetzt zugange sind und die Frauen, zugange waren. Bitte.
Ja, so die Damen hinkten hinterher. Gehen wir vom Viertelfinale los, also was für mich sensationell. Habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass also eine, in dem Fall die Frau Gauff, also dass Apatin noch 0-0 gewonnen wird. Ja, nur dazu in ein Viertelfinale gegen die Keys. Also das war mal das.
Nein, Vorsicht, du verwechselst was. 0-0 ist, ja, 0-0 ist ausgegangen, Camilla Giorgi gegen Sloane Stephens.
Ja.
Madison Keys hat, glaube ich, 5-7, 3-6 verloren oder so ähnlich.
Ja, siehst du, ich habe die Ergebnisse vertauscht. Ich hätte jetzt erzählt von der Giorgi. Ja, richtig. Also das war ein Ergebnis, wo ich mir gedacht habe, bitte, man möge mir verzeihen. Es war trotzdem richtig, das Viertelfinale Gauff gegen Keys. Die Gauff hat gewonnen, Swiatek da oben. Naja gut, also ja, dann im Finale und unten, man muss ja auch sagen, es war glaube ich der erste Auftritt wieder von der Frau Sabalenka, nicht? Ihrem sensationell und das war gar nicht so, ich meine, das war wieder ein Spiel, das sie verloren hat, wo man jetzt davon ausgehen könnte, dass sie in Zukunft solche knappen Matches gewinnt, nicht? Wenn es dann schon die Chance hat im zweiten, aber in dem Fall war die Krejcikova, die darf man auch nie unterschätzen, aber die ist für mich nicht ganz so spektakulär und die gewinnt halt dann das ganze Turnier, was auch für sie sehr erfreulich ist, ne? Gegen die Pegula und auch die Swiatek, das habe ich nicht gesehen, das ist vielleicht jetzt aus deiner Sicht besser zu schildern.
Naja, erstens mal die Sabalenka hat das Spiel wirklich verloren, weil sie hat 6-0, 3-1 geführt gegen die Krejcikova und die hat sich innerlich schon verabschiedet gehabt, aber die Krejcikova spielt halt und bin ich erst später drauf gekommen, aber die spielt ein richtig lässiges Tennis. Also ganz, ganz schlaues Tennis und hat es das zweite Mal, du erinnerst dich, im Herbst haben wir drüber gesprochen, in Ostrava oder Ostrau, wie wir noch vielleicht sagen dürfen, hat es ja im Finale auch gegen die Swiatek gewonnen. Damals, das ist ja, glaube ich, zum besten Match des Jahres auf der WTA-Tour gekürt worden. Dieses Mal 2-4 oder 4-2, viel deutlicher. Und sie ist nach langer, langer Zeit immer wieder eine Spielerin, die hintereinander oder bei einem Turnier die Nummer 2, die Nummer 3 und die Nummer 1 der Welt geschlagen hat. Ich glaube, die letzte, der das gelungen ist, war die Serena irgendwo, als sie noch sehr jung war. Und das ist über alle Maßen bemerkenswert, finde ich. Also das ist ganz, ganz stark. Und die Goff, ja, dass sie gegen die Swiatek im Halbfinale wieder verliert, da hätte ich Haus und Hof drauf verwettet, ganz ehrlich. Weil die kann nicht gewinnen gegen die Swiatek, weil sie einfach nicht gut genug Tennis spielt, um es auf den Punkt zu bringen. So, zack, einfach. Und gegen die Keys spielt sie wieder gut genug, weil sie eben mehr Bälle ins Feld spielt. Und ein Wort nur noch zu Georgie gegen Stevens. Die Stevens ist halt jemand, wo ich sage, naja, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Tut mir leid. Man kann nicht 6-0, 6-0 gegen Georgie verlieren, weil Georgie immer genug Fehler macht, dass es ein 6-2, 6-3 auch wird. Aber da hat die Keys halt sich dann wahrscheinlich gesagt, halt spüre ich mich überhaupt nicht. Ist mir komplett wurscht. Dann stehe ich halt nur, wie viele Minuten es auch immer waren, auf dem Platz, geheim, nehme mein Preisgeld mit und hopp's mir gern.
Ja, also eine Partie ausschütten oder Obelan, wie man sagt auf schön österreichisch. Das ist ein naheliegender Gedanke da.
Naja. Nun gut, dann lasst uns eine kurze Pause machen und dann küren wir die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin oder MitarbeiterInnen der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Na bitte, Andi. Du darfst wieder anfangen. Ich glaube, letzte Woche war ich der Erste. Ja.
Darf ich beginnen? Bitte. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich danke dir für den Kleinen. Es böten sich mehrere an.
Ja, ja, unbedingt. Ja.
Es ist natürlich bei mir so, dass ich auch auf die kleinere Szene schaue und dort mit Menschen, die, von denen ich mich angesprochen fühle. Und ich weiß nicht, ob ich nicht letzte Woche, ich habe ihn zumindest als Kandidat gehabt oder habe ich ihn genommen zum Mitarbeiter, den Herrn Max Purcell, jetzt sage ich es endlich einmal richtig.
Ja, ich glaube, du hast ihn mir angetragen. Ich weiß nicht, ob er durchgegangen ist. Ja.
Es war ein Antrag und nachdem der Back-to-Back-Titles, wenn auch nur Challenger-Ebene da gewinnt und jetzt schon langsam sich von seinem Dasein als reiner Doppelspezialist verabschiedet, erfreulicherweise, muss ich sagen, Bangalore ist natürlich in Indien wahrscheinlich nicht das große Turnier, aber er hat es immerhin gewonnen. Er hat dort also wieder für seine Begriffe fantastisch gespielt. Deswegen nehme ich ihn dort. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, das hat zwar jetzt nichts mit dem Mitarbeiter der Woche zu tun, aber in Rovereto, auch beim Challenger, war leider unser Rodionov als Nummer 1 gesetzt, dann nicht der Sieger, sondern der Tommy Strick, auf dem auch wird aufpassen müssen. Wobei ihm der, wie du ihn letztens so schön genannt hast, Rieti, ja, im eigenen Lager große Konkurrenz macht schon, als junger Schweizer Nachfolger noch größerer, wie sagt man, Idole.
So, ich hätte den Stricker genommen, aber jetzt hast ihn du verbraten.
Nein, ich habe ihn nicht verbraten, ich habe ihn nur gesagt, den hätte ich annehmen können.
Naja, Rovereto, wer es kennt, wer aus München kommt, das ist dort, wo man abfährt von der Autobahn, wenn man weiter an den Gardasee möchte.
Ja, so ein schönes Eckerl der Welt. Gell?
Naja, aber natürlich hätte es Andy Murray, auch der Hurkacz irgendwer, der ganz souverän da im Grunde genommen gewinnt in Marseille, es hätte viele gegeben. Aber,
den Hubi hat er gar nicht gelobt. Ja, den Hubi und Fies und so, das haben wir alle links.
Fies hat natürlich auch davon profitiert, dass Sinner so spät rausgezogen hat dann gegen den Wawrinka haushoch gewonnen. Okay, mir taugt es ja, dass der Stan, wir haben ihn eh schon angesprochen, auch mit dieser Begeisterung noch dabei ist. Aber meinetwegen, Dominik Stricker, ich mag die Schweizer. Der Rieti hat ja in Marseille gespielt, hat einen Satz gewonnen gegen Hurkacz. Aber naja, der Hubi hat es zu mir gewonnen und somit auch das Match gegen Rieti.
Ja. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.